Die Party-Nachwirkungen von Cortina zeigen sich ein paar Tage später. Ich habe ein super Halsband mitgenommen, die kann ich damit teilen mitgenommen. Kann ich wie jetzt sonst so, wie waren die ersten Tage wieder zu Hause?
Dieser Podcast wird präsentiert von SN Sports. Die Regenerationsmatte für deinen Weg zu mehr Entspannung und Wohlbefinden.
Wie du sagst, es ist spannend gewesen, auch im Nachhinein das ganze Revue zu passieren lassen, das Ganze ein bisschen daheim. Gemütlicher, mein Herz, meine Stimme lässt auch so nach wie deine. Also 100% fit bin ich auch nicht, aber leichte Nachwirkungen können wir ja haben und das hat sich definitiv ausgezahlt.
Und wenn jetzt jeder glaubt, es ist nur vom Partisieren, ist es nicht. Es sind einfach anstrengende Tage gewesen, lange Tage. Tausende von Menschen, was man da trifft. Und da kann schon mal passieren, dass man irgendwo was aufschnappt. Wir haben schon mega gelacht drüber, weil wir eigentlich fast dasselbe haben, oder? Also vom Gespüren her.
Ja, du hast mich heute in der Früh gefragt, du, wo hast denn du da ein bisschen Hals? Wäre eher unten oder ein bisschen oben? Und ich habe auch so ein bisschen hinten oben Hals, weil so wie du. Also ich glaube, wir haben im gleichen Bacillus aufgeschnappt, aber bei mir ist schon wieder fast zum Vergehen. Also nicht so tragisch, nur gerade ein bisschen ein Schwächeln, aber nach den Wochen hört es da und wie du sagst, der Druck, was endlich abgefallen ist, den man merkt, ich glaube, ihr wisst das alle, wenn man für gewisse Sachen hinarbeitet, egal ob es jetzt in der Schule ist, wenn man wichtige Prüfungen hat und dann schafft man es und dann geht man erfolgreich aus und dann lässt der Körper mal nach. Und das hat jetzt bei mir auch gedauert, aber ich muss sagen, das daheim war jetzt da wirklich einmal zwei Tage, so viele Tage habe ich nicht, aber die zwei Tage waren jetzt da so entspannt und wirklich zum Genießen. Und Gott sei Dank habe ich mir die nehmen können. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt einen Monat nichts tun, sondern es geht ja gleich wieder weiter. Also viel Zeit zur Erholung ist nicht. Aber wir sind bereit. Aber was wir noch ein bisschen von Olympia aufarbeiten müssen, sind die Behind-the-Scenes und Side-Geschichten, was, glaube ich, euch auch richtig interessiert.
Ja, ein bisschen was dahinter steckt, das Drumherum. Ich glaube, ich habe das recht gut erwischt mit dem Hotel. Du hast das letzte Mal schon kurz erzählt, direkt auf die Piste können. Und ich muss sagen, bei uns war es jeden Tag durch den Security-Check, hat es eine gewisse, ich will nicht sagen, Anspannung ist jetzt übertrieben, aber man hat schon gewartet, was heute nicht funktionieren wird oder was heute nicht erlaubt ist. Einmal waren es die Kameras, einmal waren es die Plastikflaschen, einmal war es mein Frühstücksbecher. Beim Riesendorlauf ist einfach 30 Minuten lang kein Shuttle gekommen. Wir haben sind dann auf zur Gondel, also die hat nämlich dann um 6:30 Uhr aufgemacht. Ja, es war einfach irgendwie gefühlt jeden Tag in der Früh beim Wegfahren, wenn ich Richtung Piste gefahren bin. Wie wird's? Schaffe ich es pünktlich? Wir sind eh schon immer mit sehr viel Space weggefahren, muss man ganz ehrlich sagen. Weil ich mache da gar keinen großen Vorwurf. Es sind einfach immer andere Menschen da gestanden. Viele, die keine Ahnung haben vom Skisport. Die wissen nicht, wie das abläuft. Und wenn halt jeden Tag beim Security jemand anders steht und die machen auch nur eine Anweisung, ja, bist am Ende nur mit dem Kopf schütteln und dich am Wundern, wie das Ganze in der Dimension überhaupt funktionieren kann.
Du sagst, dass es war ein bisschen chaotisch. Ich habe die letzten Tage auch viel deutsches Fernsehen geschaut und ich muss sagen, die haben sich irrsinnig über die Spiele aufgeregt. Man hat schon gehört, auch von Bormio. Das ist, wie ist es betitelt worden, der Blinddarm der Spiele. Man hat teilweise im Internet gesehen, dass bei den Hotelzimmern aus dem Wasserhahn nur braunes Wasser kommt. Es ist einfach, ja, teilweise sehr chaotisch agiert worden. Ich muss von meiner Sicht sprechen, also durch das, dass wir da super organisiert waren und dass wir eigentlich direkt an der Skipiste gewohnt haben und nicht im Olympischen Dorf, war das für uns Ski-in, Ski-out. Also ich habe das ganze Verkehrschaos und alles miteinander überhaupt nicht mitgekriegt. Gott sei Dank, weil, wie du sagst, wenn du zu einem Rennen fährst und der Shuttle kommt nicht, du musst die Sicherheitskontrolle durch und dann, was sind eine halbe Stunde? Es ist gleich einmal vorbei und wenn du eine halbe Stunde spät kommst zur Besichtigung, dann kannst du nicht besichtigen. Also das war für uns schon sehr erleichternd, dass der Punkt weggefahren ist.
Ja, das glaube ich gern. Ich habe auch gehört, dass ein paar Nationen ins Olympische Dorf eingezogen sind, aber dann gleich einmal wieder ausgezogen, weil sie eigentlich die weiten Wege nicht haben wollten. Und das ist ja das, was ich an Olympia nie so gern gehabt habe oder was mich einfach immer aufgeregt hat, dass einfach alles so mühsam und umständlich ist. Weil ich sage, wenn ich eine halbe Stunde in der Früh hinfahren muss auf dem Berg, das ist voll in Ordnung beim Rennen. Aber wenn ich einmal eine Stunde, eineinhalb einrechnen muss, weil ich nicht weiß, wie lange ich brauche, ist das für mich eigentlich ein komplettes No-Go auf der Höhe oder auf der Ebene. Jeder spricht immer davon, Olympia ist das Größte und weiß ich nicht was. Und das mag die Rennen an sich mögen das teilweise sein, wobei da auch viele, vor allem die Slalomfahrer oft sagen, in Bormio oder auch in Cortina, das ist ja kein Olympiaslalom. Weil einfach die Gegebenheiten nicht so sind, wie es halt Kitzbühel oder Schladming oder bei den Damen Flachau hergibt, wo man sich dann schon wieder hinterfragt, wo ist der olympische Flair, wo ist das große Ganze? Und vor 4 Jahren war halt China, da war halt, ja, keine Zuschauer, aber ihr wart zumindest so gefühlt, wie ich das mitgekriegt habe, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären dann, mit ganz vielen verschiedenen Sportarten beieinander, also da hat man ein bisschen einen olympischen Flair gehabt. Kannst du genau, das irgendwie vergleichen, vielleicht dieses Mal mit letztem Mal?
Genau, 2022. Es war natürlich alles sehr, sehr chaotisch, auch mit Corona, mit den ganzen Corona-Tests. Und ich muss sagen, das da drüben hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich das 100% von Cortina nehmen, weil das ist mehr normal. Das ist sicher nicht perfekt, das ist sicher Chaos, aber es ist einfach normal, so wie es einfach im Leben ist. In Beijing bin ich mir damals vorgekommen, wie ein Gefangener, klingt jetzt zart, aber wir sind da immer in so Busse. Mit so Busse haben wir eben so Shuttlebusse gehabt und da sind wir rein. Und dann haben die Volunteers immer Fotos von uns gemacht. Und zuerst war so, ja, die machen Fotos, weil die das ja cool finden und Fans sind, gell. Und dabei haben wir dann schon gecheckt, das sind teilweise so, wo wer ist mit Gesichtserkennung, wo wer sie aufhaltet, wo wer sie hin bewegt. Also das war ganz, ganz spooky. Also du bist immer beobachtet gewesen auf die Kameras. Du hast wirklich immer gesehen, du bist ja voll im Blick und jeder Schritt, jeder Tritt, was du wohin gegangen bist, warst du gefühlt unter Beobachtung, dass sie wissen, wo du bist. Also es war wirklich Hochsicherheitszone. Natürlich mit Corona jeden Tag einen Test machen. Es war extrem spooky. Also ich muss sagen, wenn ich es mir aussuchen könnte, da die immer wieder Cortina nehmen, nicht wegen meiner Leistung jetzt, sondern einfach, weil das du bist einfach mehr Mensch gewesen, du bist einfach normal gewesen. Und wie du schon gesagt hast, im Olympischen Dorf, in Cortina hat es auch ein olympisches Dorf gegeben. Wie gesagt, die österreichischen Skimädels waren nicht dort, weil es einfach viel zu weite Wege waren. Und ich habe von den Französinnen gehört, die sind auch einzogen ins Olympische Dorf, sind aber nach dem ersten Tag gleich wieder ausgezogen in ein Hotel, weil wenn da eben die paar tausend Athletinnen und Athleten im Olympischen Dorf sind, ist klar, dass in der Mitte drinnen irgendwo die Essenshalle ist und das Gym, ganz vorne eben der Eingang. Und wenn du da Pech hast, dann wohnst du da ganz hinten mit deiner Blockhütte, weil das sind alles so Mobile Homes gewesen, die was verbaut haben. Dann wohnst du da ganz hinten. Und in der Früh, wenn wir um 8 Uhr Besichtigung haben, oder 8:30 war es in der Abfahrt, wir sind meistens so 7:55 von unserem Hotel weg, weil wir relativ schnell auf der Piste waren. So, die Französinnen haben ganz hinten im Olympischen Dorf geschlafen, sind schon mal 10 Minuten in eine Richtung gegangen, dass sie mal frühstücken. Dann sind sie 10 Minuten wieder zurückgegangen, dass sie wieder im Zimmer sind. Dann in der Früh, jeder macht sein Warm-up-Programm, jeder muss ins Gym. Das Gym war wieder ganz auf der anderen Seite. Da sind sie wieder so, ich glaube, 7-8 Minuten hingegangen. Dann gehst du wieder zurück, weil du wieder auf die andere Seite musst. Und dann sind sie 14 Minuten bis zum Ausgang gegangen. Also das heißt, wenn ich mir jetzt einmal anziehe, fertig mache, Frühstück, dann brauche ich da schon mal eine Dreiviertelstunde, bis ich überhaupt fertig bin, dass ich meine Wege mache. Und rundherum brauche ich mir gar nicht reden, bis ich zusammengepackt habe und bis ich mein Zeug benannt habe. Dann fahre ich auf ins Skigebiet, Dort habe ich vielleicht noch einen Security-Check. Da muss ich auch nochmal 30 Minuten einrechnen. Also die müssen, keine Ahnung, um 5 Uhr gefühlt aufstehen, dass die ganzen Trimmer zusammenkommen, dass sie überhaupt zur Besichtigung kommen. Und Rennstart ist 11:30 Uhr. Also das ist vom Energiehaushalt her definitiv auf eine Woche gesehen. Hört sich jetzt vielleicht banal an, aber es macht so viel aus.
Ja, vor allem man muss sich die ganze Tortur in die andere Richtung auch wieder vorstellen. Dass du vom Berg wieder runterkommst. Man war zwar vom Ziel auf die Seite, was ich runter habe müssen, hat man zwar super runterfahren können, aber da wie die Athleten raufgekommen sind, bist du wieder komplett zurück raufgefahren, auf der anderen Seite runter. Also ja, ich stelle mir, wenn man schon von der höchsten Niveau eines Sportevents spricht, stelle ich mir persönlich was anderes vor. Und jo, es hat da, habe ich heute in der Früh gesehen, ich weiß nicht, ob du das Interview gehört hast von Linus Strasser, da wo die Family vor Ort war, jetzt in Bormio, und er hat vor dem Rennen und da bis er nach dem Rennen seine Frau und die Kinder getroffen hat, haben sie es in der Stadt drinnen, wo einen Termin ausmachen wirst und einen Ort, wo sie sich treffen, weil die Menschen einfach so weit weg waren vom Zielbereich anscheinend in Bormio. Das war in Cortina ganz lässig, da war das schon okay, auf jeden Fall. Und da denke ich mir, bist du dort schon, wo nur Skirennen sind, sonst gar keine Veranstaltungen. Und dann schaffen sie es nicht einmal, dass die Familie oder die Zuseher nahe an der Strecke sind.
Ja, es sind unglaubliche Geschichten, aber wir wollen da jetzt nicht irgendwie sudern oder was aufgreifen oder irgendwas, sondern das sind einfach nur Tatsachen, die was wirklich so sind. Und es gibt ein paar lustige Geschichten, die was ich extrem witzig gefunden habe, weil es natürlich Aufstockung des Transport. In Cortina zum Beispiel war komplette Sperrzone mit Autos. Du hast nur Ausnahmegenehmigungen haben können, dass du dich überhaupt selber bewegen hast können. Und der Rest ist alles mit Shuttlebusse über die Bühne gegangen. Und das Witzige ist, die Shuttlebusse sind von Süden von Italien gekommen. Also die haben es da extra aufgebracht, dass herum nur Busse sind. So, da unten, irgendwo in Rom, gibt's halt nicht viel Schnee. Natürlich haben die ja keine Winterreifen. Und du weißt, Schmiedi, die erste Woche war ziemlich verschneit und winterlich. Jetzt sind die ganzen Busse gekommen, alle mit Sommerreifen. Jetzt haben sie mal zuerst die ganzen Busse auf Winterreifen umstecken müssen, dass die überhaupt einsatzfähig waren.
Ein Traum. Ja, das hat richtig geschnieben, wie ich angereist bin. Bist du wahnsinnig. Aber wir haben auch viel lachen müssen, weil wir sind so mit kleineren Shuttles eben am Berg raufgefahren. Und die sind halt geplant gewesen, alle 10 Minuten. Und am ersten Tag haben wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so gewartet. Und am zweiten Tag dann, sind wir früher hingefahren. Und da waren entlang von der Straße auf einmal alles tschechische Kennzeichen mit so Busse in der Größe, wo wir am Berg raufgefahren sind. Und ich glaube, da sind so 17 oder 18 Busse gestanden. Also, die haben dann noch von ewig, es waren tschechische Kennzeichen, noch Busse nachgeordert, weil das halt nicht funktioniert hat. Weil wir halt am Renntag, wo in da halt gefühlt 500 Journalisten, inklusive Kameraleiter und alles, da auf den Berg auf. Und dann hupst halt mit so 20 Shuttles, wo jeweils 15 Leute Platz haben, nicht gar so weit.
Organisation und Verkehrsmanagement war generell nicht so eine Stärke, wie zum Beispiel in Antholz beim Biathlon, weil das macht sonst immer der, das habe ich nämlich von Einheimischen, der fragt, das macht sonst immer der Sportverein von dort selber, aber der IOC und das internationale Komitee auch von Italien, das Olympische, hat so arge Anforderungen gestellt, dass die gesagt haben, hey, wenn, dann machen so wie wir, sonst machen wir es gar nicht. In dem Fall haben sie es dann gar nicht gemacht, weil das einfach in ehrnere Augen ein bisschen komisch war. Und Antholz ist gewohnt, dass die Massen von Biathlon richtig gut im Griff haben. Da sind teilweise bis zu 20.000, 30.000 Leute. Also unfassbare Stimmung. Bei Olympia waren wieder weniger Leute. Das waren, glaube ich, so um die 10.000, 15.000. Auf jeden Fall haben das nachher wieder Zugraste gemacht, die was gekommen sind und das Verkehrschaos definitiv nicht im Griff gehabt haben und sie sind mit der halben Menge an Zuschauern auch wieder nicht zurechtgekommen und es war ein komplettes Verkehrschaos.
Ja, das ist bei Olympia sowieso sehr spannend, weil die ganze Abwicklung, auch was Fernseh, die ganzen Bilder, was da rausgingen, das sind nicht die gewohnten Broadcaster, die was das sonst im Weltcup machen, wurscht, welche Genre, also ob das jetzt beim Rodeln ist, beim Skeleton, beim Biathlon, Langlauf, Skispringen, Skifahren, das ist ganz interessant, das sind alles Menschen, die was teilweise die Sportart gar nicht kennen. Also wir haben da einen getroffen und der hat gesagt, der war da von Mexiko, ich glaube Mexiko hat er gesagt, ja, Mexiko, er sieht heute das erste Mal in seinem Leben ein Skirennen und er steht, ich weiß jetzt nicht genau, wo auf der Abfahrt, aber er ist schon gespannt, wie das so sein wird und war Kameramann. Das heißt, er hat eigentlich angefangen beim Filmen. Und da haben wir schon mal so zusammengeschaut, weil ich gesagt habe, hey, wie gibt's denn sowas? Und das ist einfach so, weil, so wie du gesagt hast, das sind eigene Veranstalter, die machen das alles. Und ja, dann sind da Menschen aus aller Welt und dann kann da passieren, dass ein Mexikaner, was noch nie Skifahren gesehen hat, die Abfahrt in Cortina filmt. Was ich wieder irgendwo cool finde.
Es ist einerseits cool, aber andererseits hat man es auch in der Kameraführung auch gesehen, dass teilweise hinten und vorne nicht zusammenkommen, wo sie jetzt hinfilmen sollen.
Ja, woher, wenn man es nicht genau weiß, gell? Ist echt schwierig. Aber am Ende sind wir froh, dass es irgendwie alles ganz gut funktioniert hat. Was ich mir gedacht habe an Cortina, ich war ja bei der Weltmeisterschaft nicht unten, aber man hat schon gemerkt, damals, wie es die WM gekriegt haben, die Vergabe war, Olympia-Vergabe, man hat das Gefühl gehabt, Cortina kriegt jetzt einen lässigen Aufschwung. Cortina ist eine schöne Stadt, aber halt sehr alt, teilweise. Mittlerweile hat sich da einiges getan. Und ich habe mir erwartet, jetzt bei Olympia wird sich die Stadt rausputzen und das wird richtig groß werden. Und man hat leider schon gesehen, dass sie es nicht geschafft haben in der Zeit. Also es waren noch einige Hotels, was Baustelle war. Und gerade da hätte ich mal gedacht, oder der letzte Lift drauf am Abfahrtstart. Ich glaube, mit den sind es 1956 bei den Olympischen Spielen schon am Start aufgefahren. Also ich glaube, so alt ist der Sessellift. Und da habe ich mir schon gedacht, dass da ein bisschen die Chance nutzen werden, Innovation jetzt eine zu bringen bei Olympia, weil die haben eine neue Bobbahn hergebaut um, ich weiß nicht, 30, 40 Millionen, 50 Millionen. Also richtig viel Geld. Und den Rest herum haben sie irgendwie ein bisschen vergessen. Wie hast du das, oder hast du das überhaupt erlebt? Warst du jemals in der Stadt da unten eigentlich?
Ich glaube, den zweiten Tag, wo ich in Cortina war, in der Stadt, weil mir ist nämlich auch so gegangen, wir sind runtergefahren und haben uns gedacht, so, jetzt da werden wir den olympischen Flair in Cortina jetzt aufsaugen. Ich muss sagen, wir sind 10 Minuten in Cortina mal umgerannt, dass wir überhaupt die Ringe gefunden haben, weil wir nicht gewusst haben, wo die stehen, weil einfach Baustelle war, Schuttcontainer und nirgendwo, was du denkst, da gingen jetzt da morgen oder übermorgen die Spiele los. Also ja, es war ein bisschen komisch, es war Chaos, aber im Endeffekt, glaube ich, die Bewerbe, was so umgebracht worden sind, das haben sie einfach lässig gemacht, das haben sie cool gemacht. Cortina hat ja schon ewig Weltcuprennen und auch die ganzen Volunteers, alle, die was auf der Piste waren, die wissen, was sie machen müssen, die kennen den Ablauf. Sie haben, glaube ich, selber auf der Piste das Einzige, was sie gemacht haben, sind einfach neue Dorflacken, statt die normalen Dorflacken, die olympischen. Und sonst war auf der Dorfana alles gleich. Aber im Endeffekt, wir haben uns auf den Sport konzentriert. Es sind ein paar Side-Events gewesen, wo ich mir gedacht habe, echt jetzt? Das geht. Aber im Endeffekt, mit der italienischen Gelassenheit und, Bella Vita, ist doch irgendwie alles gegangen.
Na, Gelassenheit nennst du das. Boah, ich hab mir damals gedacht, oben im Mediacenter, ich glaube, ich habe es eh schon mal erzählt, da ist ein Kaffeehaus dabei gewesen, wo es mir gleich am ersten Tag erklärt haben, sie sperren dann um 10 auf. Ja, ist eh schön, wenn ich um 10 schon rauf war wegen einem Training. Aber da sind oft 15 Leute angestanden und da waren es zu dritt, zwei Mädels sind da auf der Essensseite gestanden. Der eine Typ, ja, ich weiß, die zelebrieren Kaffee machen und so. Aber der hat halt aufgenommen und der hat halt dann einen Cappuccino überlassen, hat den kassiert, hat den einen Cappuccino überlassen, obwohl er hinten, ich glaube, vier Einspanner gehabt hat. Also der hätte schon die nächsten drei Leute anfragen können und wer andere hätte es aufnehmen können. Und da hat man dann schon manchmal gemerkt, man wird ein bisschen unrund, weil sie einfach, sie extrem langsam greifen, weil sie halt gewisse Sachen extrem leben und zelebrieren. Aber ich muss sagen, der Kaffee war dann gewaltig, Aber trotzdem fragst du dich manchmal, nur jetzt 15 Journalisten oder 15 Leute warten, greif doch einen Ticken schneller, das darf ja nicht wahr sein.
Schmiedi, wo ist die Geduld?
Das habe ich noch nie gelernt, aber noch gar nie.
Im Großen und Ganzen, Olympia ist für uns vorbei. Dein persönliches Fazit?
Mein persönliches Fazit von Olympia? Man gewöhnt sich an gewisse Umstände. Also am Ende war alles eh schon so, wie es war. Es hat mich viel gelehrt. Ich habe super viele Menschen kennengelernt, neue Menschen kennengelernt. Wir haben coole Partys gefeiert. Wir haben nicht so schöne Momente erlebt, so wie beim Riesentallauf bei der Julie, wo es so ähnlich wie bei dir einfach extrem knapp hergegangen ist, mit ziemlich bescheidenen Umständen, muss ich mal sagen. Was echt schade war. Und ich bin froh, dass ich dabei sein habe dürfen. Ich sehe es noch immer als Privileg, überhaupt dabei sein zu dürfen und zu können. Und irgendwie freue ich mich jetzt das erste Mal noch Olympische Spiele auf die nächsten Olympischen Spiele. Die letzten Male habe ich mir immer gedacht, gut, dass der Schaß vorbei ist. Und dieses Mal ist das erste Mal, wo ich mir denke, ich habe so viel gesehen, so viel erleben dürfen. Ich hoffe, ich darf in 4 Jahren wieder dabei sein und das wird sicher auch lässig werden in Frankreich.
So weit schaust du schon voraus?
Ja, das sind nur alle 4 Jahre, was soll ich jetzt machen? Ich habe mir noch nie bei Spielen, wenn ich heimgefahren bin, habe mir jedes Mal gedacht, gut, wenn der Schaß vorbei ist. Und jetzt, wo ich daheim bin, wo wir so quatschen und so, denke ich mir, irgendwie war es schon ein unfassbar cooles Erlebnis. Ich habe das als Athlet überhaupt nicht so als Erlebnis gesehen, außer Vancouver. Das war für mich ein mega Erlebnis. Da war ich das erste Mal. Da war alles sehr frei. Man ist überall schnell gewesen. Und die Fischi, meine Zimmerkollegin damals, die Andrea, hat Olympia gut geholt. Die Lisa 2x Bronze geholt. Das war echt ein volles Erlebnis. Und alles, was danach gekommen ist, war für mich nur Kampf und Krampf und hat nichts Positives mit sich gebracht. Und ich habe das auch überhaupt nicht irgendwie leben können oder sonst was. Und das ist jetzt schon der große Unterschied, wo ich das von anderen Seiten sehe und mir schon denke, wenn ich noch mal dabei sein dürfte, ja, wäre schon cool. Habe ich nie so empfunden.
Dann wären wir das nächste Mal beide, du hoffentlich schon ein bisschen aktiv, aber ich definitiv Olympiatouristin werden. Das ist in die französische Alpen. Genau ist noch nicht vergeben, wo die ganzen Rennstrecken sind. Aber wie du sagst, ich freue mich auch. Und ich muss auch sagen, die letzten 2 Tage, wo ich jetzt daheim gewesen bin, ich war einfach ein kompletter Olympia-Fernsehfreak. Also ich habe mir alles reingezogen. Die Skispringer mit dem Superteam, irrsinnig spannend, was sie zum Schluss absagen. Der Ötzi, Fabio Gstrei mit seiner silbernen Slalom, der Atlem Lee McGrath, also ich glaube, solche Szenen hat es auch noch nie im Fernsehen gegeben, der ist einfach seine Ski abgeschnallt. Da hat man einfach gesehen, wie bittere Enttäuschung, wenn man für einen Traum einfach lebt und kämpft und dann zerplatzt alles mit einem Einfadler und was nicht, 5 mm gefühlt auf der falschen Seite von der Stange vorbeifahren, also... Das nimmt man mit und das nimmt mich auch selber mit, obwohl ich da eigentlich mittendrin bin und eigentlich wissen wir, wie ich mit denen am besten umgehe, aber es flasht dann immer wieder.
Also bist du voller Olympiatourist. Ja, blickst du jetzt eigentlich mit ein bisschen Wehmut zurück, dass das deine letzten aktiven Olympischen Spiele waren?
Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, es ist auch gut. Ich meine, jeder kann sich ausrechnen. Ich bin 33, die nächsten Spiele sind in 4 Jahren. Natürlich, die Linse hat die Messlatte ein bisschen nach oben geschraubt mit dem Alter. Aber für mich ist definitiv in 4 Jahren schon vorher Schluss, weil das geht sich nicht mehr aus. Darum war das, glaube ich, auch für mich gut, dass ich das im Vorhinein so klar kommuniziert habe. Natürlich, ich bin davon ausgegangen, es kann sich jeder ausrechnen, dass ich in 4 Jahren nicht mehr dabei bin, aber ich glaube, wenn du das nachher direkt sagst und ansprichst und sagst, hey, das ist jetzt mein letztes olympisches Rennen, dann wird das nochmal ganz anders aufgefasst. Auch für mich selber, wenn ich das so klipp und klar eben auch ausgesprochen habe. Und darum, ich bin voll, wie du sagst, die 14, 18, 22, das waren alle Spiele, was ein bisschen komisch für uns Athletinnen war. Angefangen hat es eben in Sochi. es war einfach alles sehr starr, würde ich sagen. Also es war alles sehr, ja, wir waren alle so in einer extremen Sperrzone drin gewesen, wo man denkt, darf ich überhaupt noch atmen oder ist das auch verboten? Und jetzt, da war es eben ganz anders und darum war das für mich der krönende, chaotische Abschluss, was für meine Olympiageschichte genau gepasst hat.
Jetzt muss ich da kurz einhakeln. Du hast gesagt, du bist froh, dass du es laut ausgesprochen hast. Gewisse Dinge im Leben spricht man nicht laut aus. Also du bist zum Beispiel, da steht man oft in der Früh auf und weiß, boah, heute ist mein Tag, heute passt es. Und das darfst du aber keinen erzählen. Also ist mein Gefühl immer. Du musst das einfach passieren lassen und du darfst keinen sagen, dass das heute alles perfekt werden könnte. Und dann gibt's aber Sachen, für mein Gefühl, die muss man laut aussprechen. Oder ich mache sogar oft so, dass ich es mir aufschreibe, weil das ist so ein bisschen ein Versprechen und ein Commitment an mich selbst. Ist das für dich jetzt so vergleichbar mit dem, dass du das deswegen laut ausgesprochen hast, dass du es für dich noch klarer vor dir hast, dass das jetzt das letzte Mal sein wird?
Ich glaube schon, also warum ich es gemacht habe, weiß ich eigentlich auch überhaupt nur, das war mir einfach ein Bedürfnis und ich würde einfach jedem erzählen, dass ich das letzte Mal bei Olympia runterfahre und ich hoffe, dass alle mit mir mitfiebern, dass wir die Daumen drücken und dass eben der olympische Traum, eine Medaille mitzunehmen, mir eben gelingt. Dass nachher im Endeffekt beim letzten Rennen so passiert ist und dass es ausgegangen ist, das ist nachher wieder eine andere Geschichte. Aber im Vorhinein, wie du sagst, das war mein Versprechen an mich selber, dass ich da das letzte Mal auf der olympischen Bühne eben alles aussehau. Glaube ich, hat schon viel gebracht, dass ich bewusst eingegangen bin, es gibt keine andere Chance, es gibt nur mehr die.
Hat dir das dann irgendwann Druck genommen, dass das jeder so gewusst hat, oder hat es dich motiviert?
Voll motiviert. Also natürlich, Druck ist da und Druck ist immer da. Ich bin immer ein bisschen nervös. Ich war wirklich ein bisschen mehr nervös als sonst, aber es hat mich voll motiviert. Vielleicht gehe das nächste Mal zum Rennen hin und sage beim Interview auch gleich, gewinnen, aber und sonst gibt's nichts. Vielleicht funktioniert es dann besser, ich weiß es nicht, aber das bei Olympia hat auf jeden Fall funktioniert und ich bin froh, dass das so ausgegangen ist und ich bin froh, dass ich das, den ganzen Feedback, die ganzen Nachrichten, alle, die was, wo wir zusammen gefeiert haben, dass das alles so gewesen ist, wie es gewesen ist und ich bin auch froh, dass von meinen ersten Spielen 2014 bis zu meinen letzten 2026, dass ich so lange warten habe müssen, weil das Warten hat sich definitiv ausgezahlt, weil es hätte nicht besser sein sollen oder sein können.
Das klingt schön. Jetzt muss ich noch einmal was nachfragen. Viele deiner Kolleginnen, die eine Medaille gemacht haben, sind schon riesengroß empfangen worden, gleich wenn sie angekommen sind. Bei dir war das noch nicht der Fall. Warum?
Ja, das ist eigentlich auch ganz witzig, wie in Marybelle 2023 bei der WM meine Medaille gemacht haben, hat als erstes der Bürgermeister angerufen und gesagt, won't fire, man. Da sage ich, du, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan, das während der Saison zu machen, weil jetzt geht's noch weiter. Und genau so haben wir es da damals gemacht, dass wir am Ende von der Saison ein richtig cooles Fest in Kumberg City gemacht haben am Marktplatz. Und das werden wir jetzt auch machen nach der Saison. Für mich ist die Saison noch extrem wichtig. Ich glaube, dass noch viel möglich ist und deswegen möchte ich auch so richtig tiefenentspannt mitfeiern, weil, wie du weißt, in der Saison da kann ich jetzt da nicht schnell irgendwas einzwängen und weiß, dass ich in 2 Tagen wieder weiter muss, weil wir haben Training, wir haben Rennen, es geht weiter, ich muss mich körperlich fit halten und da kann ich meinen Kopf einfach nicht so befreit bei einer Feier mit dabei sein, wo ich mir denke, wie gesagt, es steht gleich wieder was an und deswegen habe ich gesagt, bitte machen wir das am Ende der Saison und dafür gescheit, weil du kannst cool organisieren, was vorhabst. Ich bin 100% tiefenentspannt und wir machen das in aller Ruhe.
Das klingt nach einem sehr guten Plan. Wir haben nämlich auch ein paar gefragt, ob das nicht jetzt lässiger wäre, weil einfach die Emotionen höher sind. Und ich habe dann auch gesagt, ja, denke ich schon. Aber es steht halt noch der halbe Weltcup-Winter bevor, was keiner sieht. Es sind nämlich jetzt in Andorra dann 3 Rennen, es sind in Fassa 3 Rennen und beim Finale noch 2. Das heißt, der halbe Weltcup-Winter steht noch da. Und ich glaube, dein Zugang ist sehr gut, wo du sagst, ich will dann richtig feiern und Saisonabschluss feiern und dann ist das einfach alles erledigt und da kann man befreit reingehen. Wirst du uns dann hoffentlich früh genug sagen, wann eine Party ungefähr stattfinden wird?
Definitiv, ich lohne euch alle ein, weil dann müssen wir alle zusammen feiern.
Also könnt ihr euch schon mal vormerken, so irgendwann Ende März, Anfang April, einen Zug nach Kumberg oder nach Graz und dann mit dem Auto oder mit dem Bus weiter oder wenn es aus der Schweiz hat oder von Deutschland oder sonst wo, einen Flieger Richtung Graz, von Graz fährt man noch ungefähr 45 Minuten oder 40 Minuten nach Kumberg City und dann könnt ihr auch bei der Party von der Conny dabei sein. Gibt's noch was, was du uns erzählen willst, was du noch erlebt hast und bis jetzt verschwiegen hast?
Nein, ich muss sagen, letzte Folge war sehr emotional bis zum Schluss. Ich glaube, ich habe das alle mitgekriegt und ich glaube, ich habe alles gesagt. Jetzt hast du wieder voll Fokus konzentrieren, trainieren. Energiereserven sind wieder 100% aufgeladen von der frischen steirischen Luft daheim bei uns und deswegen sind wir wieder voll motiviert, dass wir in die große weite Welt hinaus reisen und ja, du hoffentlich wieder gute Spur ziehst von oben und ich nachher wieder die Rennlinie auspacke.
Das klingt nach einem gewaltigen Plan. Also du wirst jetzt noch ausgehören die Wochen. Training steht Ende der Woche an, oder? Bevor es nach Andorra geht?
Ja, also wie gesagt, normalerweise ein bisschen anders kommen, aber durch das, dass jetzt überall so schneit, also in Solbach hätten wir ja trainiert, aber da hat es jetzt, glaube ich, 30 cm runtergehauen. Wird auch nicht viel bringen, da ein qualitativ hochwertiges Training zu machen. Und darum müssen wir mal schauen, wie sich das Wetter so mitspielt mit uns. Und dann sehen wir, was wir noch machen können die Wochen. Und wie gesagt, am nächsten Montag in Innsbruck der Medaillenempfang, wo alle Medaillengewinnerinnen und Gewinner dabei sind ziemlich viel. Also ich glaube, die Bühne wird voll sein. Und dann, wie gesagt, geht's eh nach Andorra.
Yes, ich freue mich schon auf Andorra. Es ist immer wieder lässig dort. Wie magst du es dort?
Ja, ich habe gute Erinnerungen, aber auch mit der Verletzung definitiv nicht so gutes. Aber was mir ganz tief im Herzen drinnen war, war dein Karriereende, weil das war einfach so geil, wie du da mit Lederhosen und mit deinem Hut und wie du einfach voll feiern hast lassen und vor allem, wie du da überzogen bist, wo ich mir denke, Schmiede, du hast nicht einmal einen Helm auf.
Ja, ich mein doch nicht auch denke. Aber da kommst du manchmal durch, kennst du das, wenn du das dann wieder gespürst unter dir? Ach, da vergisst man manchmal andere Sachen. Und ich muss auch sagen, es war schon speziell, weil irgendwie, ich habe gar nicht gewusst, wie tanzt du da jetzt beim Fahren, wo so überall stehen bleiben und es war, ja, irgendwie trotzdem komisch, das Oberfahren. Es war cool, aber ja, alles kann ich mit nichts vergleichen, was ich gemacht habe. Jetzt nicht, weil es schnell war, sondern auch einfach die Emotionen, was das mitbringt. Vielleicht so ähnlich wie bei dir, wenn du weißt, das sind jetzt deine letzten Spiele, die letzte Fahrt bei Olympia. So war es für mich auch so, jetzt stehe ich das letzte Mal im Startdeal. Und jetzt war es das dann mit der Skikarriere. Da habe ich dann nicht gewusst, dass ich 9 Monate später eigentlich hier schon wieder auf dem Startdeal stehe mit einer Kamera am Helm. Aber ja, war schon sehr speziell und ich freue mich drauf, wenn wir dorthin fliegen.
Unverhofft kommt oft und mit dem Motto gehen wir jetzt wieder weiter in die nächsten Wochen und wir sagen für diese Woche wieder Tschüss.
Jetzt muss ich noch reingrätschen. Es gibt noch den Podcast-Award bitte zum Abstimmen. Haben wir vergessen die letzten 3 Mal.
Ah ja, genau. Bitte votet für uns, dass wir da auch vorne dabei sind.
Genau, bei Ö3 gibt es einen Podcast-Award zu gewinnen. Ich glaube, das geht nur mehr 3 Tage oder so, aber vielleicht können wir noch ein bisschen was rausholen, wenn es für uns abstimmt. Ja, haben wir leider nicht daran gedacht, weil die letzten 2 Jahre waren wir nicht dabei. Und ja, würden uns sehr freuen. Danke für alle, die was uns auch an die Nummer 1 oder auf die Nummer 1 gehoben haben beim Apple Podcast. Im Sportbereich waren wir auch Nummer 1 die letzte Woche. Haben wir schon lange nicht mehr geschafft. Ich glaube, vor 2 Jahren waren wir das letzte Mal Nummer 1. Und vielen, vielen Dank fürs immer Einschalten, fürs Dabeisein. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Aber jetzt. Tschüss.
Bussi.
Baba.
Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.